Ich hatte das Gefühl, er liebt mich auch trotz, trotz der Tatsache, dass ich manchmal den falschen Artikel verwende. Ja, das war die Woche, in der wir alles unterschreiben und abschicken sollen. Ich komme nach Hause und bekomme eine SMS, in der steht: Es tut mir leid, ich kann es nicht machen. Ich bin jetzt bei Freunden untergekommen. Du musst nicht sofort ausziehen oder beziehungsweise du kannst erst mal einen Monat überlegen, ob du ausziehen möchtest oder nicht. Ich war natürlich völlig geschockt. Er hat gesagt, ja, jetzt hat er diesen Monat darüber nachgedacht und er hat verstanden, dass er ohne mich doch nicht leben möchte. Also er zieht jetzt wieder zurück und wir leben wieder zusammen und wir planen jetzt eine neue Hochzeit. Deswegen war das definitiv eine Erleichterung und für mich, das war auch das eine Bestätigung, dass er mich liebt, dass er auch mit mir zusammen sein möchte. Er kritisiert mich doch nur, damit ich besser werde. Daraufhin habe ich tatsächlich noch eine OP gemacht. In dem Intimbereich. Es war das Schlimmste. Kann ich sitzen und ich bin die ganze Zeit mit Kühlpacks zwischen den Beinen gegangen. Ich wollte attraktiv für meinen Mann sein. Ich wollte endlich mal auch ein Intimleben haben mit ihm. Und dann hat er mir auf einmal eingestanden, dass er sowohl Bordelle besucht hat, als auch eine Affäre hatte.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Mein Name ist Jennifer, ich bin Coach und Beraterin für Menschen, die sich aus toxischen Beziehungen lösen wollen. In diesem Podcast gebe ich Betroffenen eine Stimme. Sie teilen ihre Erfahrungen, erzählen von ihren Erkenntnissen und davon, wie sie ihren Weg aus toxischen Beziehungen gefunden haben. Ich ordne diese Geschichten fachlich ein und gebe dir Hintergrundwissen, damit du die Dynamiken besser verstehen und für dich einordnen kannst. Mir ist wichtig, dass du weißt, du bist nicht allein mit dem, was du erlebst, und es gibt einen Weg hinaus. Falls du dich gerade fragst, ob das, was du erlebst, wirklich so schlimm ist oder ob du dir vielleicht nur etwas einredest, genau dafür gibt es meine kostenfreie Ersteinschätzung. 30 Minuten, in denen wir uns deine Situation gemeinsam anschauen. Ganz unverbindlich und natürlich vertraulich. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich bin ab dem 13. April aus meinem Urlaub zurück und du kannst dir jetzt deinen persönlichen Gesprächstermin buchen, sodass wir uns dein Thema genauer ansehen können, sobald ich wieder da bin. Die heutige Folge ist der zweite Teil von Alinas Geschichte. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, mach am besten hier eine Pause und höre dir diesen zuerst an. Bitte achte während des Hörens gut auf dich, insbesondere wenn dir emotionale Gewalt, Manipulation oder Fremdgehen sehr nahe gehen. Alina ist nicht ihr echter Name. In diesem Podcast sprechen Betroffene unter einem Pseudonym, um ihre Privatsphäre zu schützen.
Ja, und irgendwann, ich habe ihn dann immer wieder darauf angesprochen, warum wir denn jetzt kein Intimleben mehr haben. Also jetzt, wo ich nach seinem Wunsch enger bin, wo ich abgenommen habe, wo die Kinder jetzt schon etwas größer sind, wo ich auch arbeite und auch finanziell zu unserem Leben beitrage, was ist denn jetzt? Und dann hat er mir auf einmal eingestanden, dass er sowohl Bordelle besucht hat, als auch eine Affäre hatte. Das kam wirklich für mich aus dem Nichts. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Der ist einfach so ein Typ gewesen, eher schüchtern. Ich habe ihn nie dabei erwischt, wie er eine Frau hinterher schaut. Oder ich habe auch nie gehört, dass er irgendwelche Kommentare in Bezug auf Äußeres von anderen Frauen, also bis auf die Kritik an mir oder ja, schau, wie die anderen Mütter am Spielplatz sind. Also darüber hinaus habe ich nie was gehört von ihm. Ich konnte es mir nicht vorstellen, dass er überhaupt in der Lage ist, fremd zu gehen. Ja, und das war im Prinzip in einem Satz gesagt. Ich war schon mal im Bordell und hatte eine Affäre. Also, und dann habe ich ihn gefragt, und was willst du jetzt? Wieso sagst du mir das jetzt? Möchtest du dich trennen oder was soll jetzt als nächstes passieren? Und dann sagt er mir, ich weiß es nicht. Und gleichzeitig weiß ich, dass ich wieder mal eine Erleichterung gespürt habe. Ich habe mir gedacht, puh, Gott sei Dank, er ist nicht schwul, weil das war etwas, was ich immer wieder im Kopf hatte. Also wenn er mit mir überhaupt nicht schläft, und ich meine, ich bin eine attraktive Frau. Das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ganz besonders unsexy bin. Nein. Ich habe blonde, lange Haare. Ich bin schlank. Also, ja. Warum? Weißt du, ich habe mir gedacht, warum schläft er nicht mit mir zumindest ab und zu? Er ist doch letztendlich auch irgendwo ein Mann oder ein Mensch mit Bedürfnissen. Das kann doch nicht sein. Ja, die Erleichterung sah eben bei mir so aus. Gott sei Dank, er ist nicht schwul. Gott sei Dank, er will das auch. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du nicht weißt, was zu tun ist, hier ist mein Vorschlag. Lass uns mal zu Paartherapie gehen und halt schauen, woran das jetzt liegt, dass du Interesse an anderen Frauen hast und nicht an mir. Denn ich sehe halt so, wir haben jetzt gerade 2 Kinder, die waren da 1 und 2,5 Jahre alt. Wir haben eine Familie, ja, also wir können natürlich schon auseinandergehen, aber das sind sehr, sehr kleine Kinder und es ist auch wahnsinnig schwer für mich und es ist auch nicht die beste Lösung auch für dich, getrennt von den Kindern zu sein in so einem jungen Alter. Also für mich war es einfach keine andere Option, ehrlich gesagt, als versuchen, unsere Familie einfach aufrechtzuerhalten. Und er war damit einverstanden. Also wir haben einen Therapeuten gefunden, der auch auf Sexualität spezialisiert war. Und wir sind hingegangen. Der war sehr, sehr teuer, dieser Therapeut. Sehr, sehr teuer. Wir mussten halt einen Babysitter immer organisieren. Und ja, wir sind hingegangen, nicht besonders regelmäßig. Ich fand ihn wirklich sehr gut. Also es ging natürlich auch um Kommunikation, ja, dass man halt die Meinung und die Wünsche den anderen erstmal zulassen soll. Ja, ob man es akzeptiert oder nicht, ist eine andere Sache. Aber auf jeden Fall, er hat uns auch jedes Mal nach den Sitzungen Hausaufgaben gegeben. Also zum Beispiel, eine der Hausaufgaben war ein Zwiegespräch, ja, dass man so oft, wie man es halt kann, zumindest 2-mal in der Woche sich hinsetzt und jeder hat irgendwie seine 3-5 Minuten Zeit und redet erstmal über seine Gedanken, Wünsche oder was er erlebt hat, was auch immer. Und man darf den Partner nicht unterbrechen, sondern einfach hören. Und man muss auch gar nicht auf das eingehen, was er sagt, sondern das ist so eine Art sich kennenlernen. Und wir haben das gemacht und ich fand es auch immer wieder faszinierend, dass wir einer Meinung waren. Also ohne dass ich vorher was erwähnt habe, hat er irgendwie zu dem Thema etwas gesagt, was auch genau meine Gedanken waren. Und ich bin dann auch danach nicht darauf eingegangen. Ich fand einfach unglaublich, dass wir ja nach wie vor diese Connection haben. Wir haben gleiche Wünsche und ähnliche Lebenseinstellungen und ähnliche Visionen von der Zukunft. Zumindest war das mein Eindruck, ja, bei diesen Zwiegesprächen. Allerdings ist es immer wieder sehr schnell ausgeartet. Sprich, der kam nach der Arbeit nach Hause, dann dadurch, dass er das selten gemacht hat, sind die Kinder auf ihn draufgesprungen. Papa, Papa, bringst du bitte uns ins Bett? Hat er getan und er ist halt immer mit den Kindern eingeschlafen. Ja, und ich habe irgendwie zum Beispiel 2 Nächte lang ihn gelassen, weil ich Verständnis habe. Er arbeitet ja so viel. Und beim dritten Mal habe ich ihn geweckt und habe gesagt: Pass auf, wir haben für heute so ein Gespräch ausgemacht. Wir müssen das machen. Und dann war es so, der war so, oh, ich bin so knautschrig, oh Mist, oh, ich konnte die letzten 3 Nächte nicht schlafen, jetzt bin ich plötzlich eingeschlafen, du weckst mich. Also der hat schon wieder in Schamgefühle in mich reingesetzt oder Schuldgefühle, ja, dafür, dass ich ihn geweckt habe. Und das Thema, dass wir vorher dieses Gespräch ausgemacht haben, ja, um überhaupt insgesamt an unsere Beziehung und an der Aufrechterhalten der Familie zu arbeiten, das war offensichtlich nicht mehr wichtig. Ja. Letztendlich, es war immer so phasenweise, ne? Wenn wir beim Therapeuten waren, wenn wir irgendwie nach der Therapie 2, 3 Wochen die Hausaufgaben gemacht haben, dann ging es auch mit dem Intimleben besser. Aber es ist halt immer wieder eingeschlafen und ich war die Einzige, immer wieder, die das Thema hochgebracht hat. Immer wieder war ich das. Und das war einfach wirklich anstrengend.
Ja, wie bist du damit umgegangen, Alina? Hast du da irgendwann für dich mal drüber, ich sag mal, nachgedacht, so ein bisschen aus einer externen Perspektive? Warum gibt es bei meinem Mann offenbar keine eigene Ambition, an diesen Themen wirklich zu arbeiten? Warum muss immer ich das aufbringen? Gab es solche Gedanken bei dir oder hast du einfach gehofft, dass sich all diese Anstrengungen, die Mühen, die du in diese Beziehung investierst, dass sich das für dich dann lohnt und er irgendwann versteht und sieht, dass er auch seinen Teil dazu beitragen muss.
Ich muss ehrlich sagen, aus dieser Perspektive habe ich, glaube ich, nie gedacht. Ich dachte auch, beziehungsweise ich dachte auch, er trägt schon was bei zu dieser Beziehung. Er arbeitet, er verdient Geld, dank ihm geht es uns gut. Er hat mehr oder weniger mir diesen Wunsch erfüllt, eine Familie zu gründen. Ich habe selbstverständlich auch mit meinen Freundinnen darüber gesprochen und ein Feedback, was ich immer wieder zurückbekommen habe. Erstens, ja, die Männer sind halt so, man kann nicht alles haben. Du bist ja undankbar, ja, schau, was du alles hast. Ja, also er bringt die Kinder ins Bett, bitte, meine macht's nicht. Er bringt die Kinder auch in den Kindergarten, zur Schule, was auch immer. Meiner macht es nicht. Meiner sagt, ich arbeite und du kümmerst dich um die Kinder. Ja, oder umgekehrt, dieses, oh, Männer will irgendwie jeden zweiten Tag Sex. Mein Gott, ich wäre froh, wenn er mich mal schon ein halbes Jahr in Ruhe lässt, ja. Sowas. Und deswegen habe ich mir gedacht, naja, vielleicht bin ich tatsächlich viel zu anspruchsvoll, vielleicht will ich zu viel, vielleicht muss ich wirklich einfach nur dankbar sein dafür, was ich habe. Man kann nicht alles haben, das ist so, ja.
Und habt ihr denn diese Paartherapie dann über einen längeren Zeitraum weiter gemacht oder endete das dann irgendwann? Wie lief das weiter?
Naja, das war ja jetzt nicht irgendwie begrenzt oder wir hatten keine Zehnerkarte, sondern wir haben ihn angerufen, wenn wir Zeit hatten und dann haben einen Termin gehabt. Also, wie lange haben wir es gemacht? Vielleicht über ein Jahr hin und wieder, vielleicht 5 Mal in einem Jahr haben wir gemacht. Ja, das war ja jetzt nicht so fortlaufend. Ja, das war eigentlich alles so, wie die meisten Sachen mit meinem Mann liefen, spontan oder mal sehen. Und eigentlich hing das alles von ihm ab, von seiner Verfügbarkeit und irgendwo von seinem Willen auch. Ja. Also das bringt mich jetzt auch auf diesen Alltag, was wir dann auch als Familie hatten. Zum Beispiel haben wir besprochen unter der Woche, lass uns doch am Wochenende, was weiß ich, einen Spaziergang machen, ja, eine Wanderung, was eben mit den Kindern, mit dem Kinderwagen möglich ist. Und während ich mir vorstelle, dass wir dann spätestens um 8 aufstehen, dass wir spätestens um 10 irgendwo in diesem Wandergebiet sind, nee, also mein Mann schläft erstmal bis 9, dann steht er langsam auf, dann sagt er, er möchte heute unbedingt frische Brötchen zum Frühstück haben, dann geht er einkaufen, verschwindet für 40 Minuten, obwohl wir im Umkreis von 300 Meter 7 Bäckereien haben. Ja, dann kommt er zurück, dann macht er sich erstmal ein Espresso, zwei Espresso, dann geht er für 20 Minuten auf die Toilette. Irgendwann ist es 11 Uhr oder so und er sagt, ja, jetzt setzt er sich hin und schaut im Internet nach einer geeigneten Wanderung. Ja, und in der Zeit beschäftige ich eben die Kinder. Also 11 Uhr ist ja schon kurz vor Mittagessen für die Kinder und nach dem Mittagessen gibt es auch noch einen Mittagsschlaf, wo ich mir denke, okay, also offensichtlich gehen wir jetzt nicht mehr. Und ich sage ihm, jetzt brauchst du auch keine Wanderung mehr aussuchen. Ja, doch, doch, wir können doch nicht bei dem schönen Wetter zu Hause sitzen. Und so ist es, dass wir dann um 12 Uhr erst losfahren, wenn wir dann als wir dann im Wandergebiet waren, haben wir zuerst das erste Wirtshaus angesteuert, haben erstmal gegessen und es ist dann schon 2 Uhr und wir sind alle müde. Die Kinder sind auch schon übermüdet, weil die Zeit des Mittagsschlafes schon überschritten ist. Und so gehen wir vielleicht höchstens eine halbe Stunde. Er ist genervt, weil alle so schlecht gelaunt sind. Und wir fahren dann am Ende nach Hause und irgendwie nicht wirklich ein schöner Tag gewesen. Ja. Ja, und ich habe es eh immer wieder eben gerechtfertigt. So ist er halt. Man kann ja nicht alles haben. Ja. Die anderen können sich das gar nicht leisten, in dem Wirtshaus Mittag zu essen.
Wie lief es dann weiter bei euch?
Mich hat es natürlich unglaublich beschäftigt, die Tatsache, dass er eine Affäre hatte und eben Frauen für Sex bezahlt hat. Ich habe immer wieder ihn darauf angesprochen, ich wollte ein bisschen mehr Informationen haben. Ich glaube, das ist eine ganz natürlicher Wunsch, dieses Thema aufzuklären. Ja. Ja, wie ist es abgelaufen? Wie oft war das? Wieso eigentlich? Was hat dir gefehlt? Ja. Was möchtest du denn anders haben in unserer Beziehung, damit das nicht passiert? Und also ich habe Informationen wirklich nur scheibchenweise bekommen, ja. Zuerst hieß es, ja, er war nur dreimal im Bordell. Dann hieß es, er hat doch noch ein zweites Handy, wo er eben so eine Dating-App drauf hat. Und dann waren es irgendwie über 20 Frauen, mit denen er eben außerehelich geschlafen hat. Also wirklich, das waren jetzt die Informationen, die wahrscheinlich erst in 6 Monaten zusammengepuzzelt habe, ja, weil das war nie ein richtiges Gespräch zu dem Thema, so dass ich das auch ablegen konnte. Ja, also ich bin immer wieder in so Zweifeln geblieben. Weil wenn ich auch nicht weiß, wie er das früher geschafft hat, von mir heimlich zu machen, ist es ja auch schwer, jetzt die Zeichen zu sehen, die jetzt anders sind, ja. Es war nichts. Ich habe nie irgendwie ein fremdes Haar auf seinem Sakko gesehen oder ja, oder ich konnte ihn immer telefonisch erreichen. Ich kann mich jetzt wirklich nicht erinnern, dass ich da irgendwie stundenlang ihn nicht erreichen konnte und da in den Zweifel gekommen bin, wo ist er eigentlich? Was macht er eigentlich, ne? Deswegen, das war für mich einfach ungreifbar. Wie hat er das denn überhaupt geschafft, so oft mit anderen Frauen sich zu treffen? Wann? Wo? Wie? War völlig unklar. Naja, und irgendwann hat er, ja, er hat einfach eine Immobilie gefunden, die ihm gefallen hat, und dann hat er mir angekündigt, er wird es kaufen. Das ist einer der Beweise für mich, dass er nicht mehr fremd gehen wird, dass die Tür für ihn geschlossen ist, weil mit dieser Immobilie wird er sich so hoch verschulden, dass es praktisch finanzielle Ruin wäre, wenn er aus dieser Ehe geht. Und das ist so, womit er mir das dann nochmal beweisen kann, dass er nicht fremd geht. Und wir sind umgezogen, und ja, es lief aus meiner Sicht ganz gut in der Zeit. Vielleicht unter anderem, weil wir sehr beschäftigt waren mit dem Umzug und Kinder ummelden und alles, was halt damit zu tun hat. Und dann haben wir uns entschlossen, ein drittes Kind zu bekommen. Ja, dann war mein Kind da, und irgendwie habe ich dann festgestellt, eigentlich wäre es ganz gut, für das dritte Kind auch ein Geschwister zu haben, weil die haben dann schon irgendwie 5 Jahre Altersunterschied zu den älteren Kindern. Noch finden sie sie süß, aber wenn sie dann 2 ist und die Legosteine auseinanderbaut, dann sind die nicht mehr so von ihr begeistert. Ja, gesagt, getan, und das hat super schnell geklappt. Haben wir noch ein viertes Kind bekommen. Das ist ja übrigens ein Punkt, auf das ich noch ganz gerne eingehen möchte, weil mir das auch erst im Nachhinein ja so sozusagen sauer aufstößt. Ja, er ist schon ein Mann gewesen, der natürlich mit mir mit ins Krankenhaus gegangen ist und bei den Geburten dabei war. Aber im Nachhinein, der war absolut nicht da. Der war nur anwesend, ja. Bei meiner ersten Geburt, die unendlich lang gedauert hat, ja. Also ich war den ganzen Tag in Wehen, und das Kind ist dann irgendwann mitten in der Nacht um 4 oder so gekommen. Es war wahnsinnig lange, wahnsinnig anstrengend. Die Wehen werden immer schlimmer. Also es ist ja schon, die erste Wehe tut schon weh. Aber die dann nach 8 Stunden kommen, sind dann 5-mal oder 10-mal schlimmer als die erste. Es ist wahnsinnig anstrengend. Und du kannst natürlich nicht schlafen in der Zeit. Ja, und irgendwann, mein Mann, der neben mir stand, die Schwester hat ihn gefragt, ja, wie ist es denn übrigens? Möchten Sie sich vielleicht hinlegen, weil das dauert jetzt noch 2, 3 Stunden. Und dann hat er gesagt, ja klar. Und dann hat er sich in das Bett gelegt, was für mich praktisch für später bereitgestellt wurde. Ja, ich glaube, ich war einfach in dem Moment überhaupt nicht in der Lage, das zu realisieren oder mir darüber Gedanken zu machen. Ja. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, es ist nicht in Ordnung, ja. Also es ist nicht in Ordnung, sich so auszuklingen, nur weil er müde ist, obwohl er nichts tut, während ich nicht umsonst heißt es im Englischen Labor Pain. Also das ist eine richtige Arbeitsschmerz, ja.
Er hat ja da seine Bedürfnisse
Ja.
ganz klar über deine gestellt. Ne? Er hat gesagt, meine Frau kriegt hier zwar gerade ein Baby, aber ich bin jetzt müde, ich will jetzt schlafen. Mir doch egal, ob es ihr gut geht oder nicht.
Ja, genau. Und ich muss ehrlich sagen, auch im Nachhinein, wo er ja die ganze Zeit mir erzählt hat, dass er so schlecht schläft, ja, dass er die meisten Nächte nicht einschlafen kann, dass ihm das Kissen passt nicht, die Decke passt nicht. Aber in dieser Situation konnte er plötzlich die paar Stunden ruhig schlafen. Im Kreißsaal, ja, wo andere Menschen um mich herumstehen, wo ich höllische Schmerzen habe, da konnte er schlafen. Mal bei meiner zweiten Geburt, die im Gegenteil sehr schnell ging. Und deswegen habe ich auch war überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie Betäubung zu bekommen. Hat er mir im Nachhinein gesagt, dass ich falsch geschrien habe. Ja, ich habe nicht auf die Schwestern gehört, die mir gesagt haben, hören Sie jetzt endlich mal auf zu schreien. So nach dem Motto, das stört. Dabei habe ich bei jedem Kind Geburtsvorbereitungskurs gemacht und das war eigentlich so eine der Empfehlungen, bei den Wehen halt, also nicht wissenden Filmen gezeigt zu hecheln, sondern auf auszuatmen, weil das irgendwie entspannt und öffnet. Ja, also so habe ich es auch gemacht. Und er meinte im Nachhinein, das war so peinlich, weil die mir ja immer wieder gesagt haben, dass ich aufhören soll zu schreien. Und ich habe es trotzdem gemacht und das war falsch. Ja, bei dem dritten Kind war das so, dass er auf einer Geschäftsreise war und das Kind leider ein paar Wochen zu früh kam. Das war sehr unerwartet und ich hatte keine Komplikationen. Das war einfach so. Sie kam früher und da musste ich halt, war ich halt komplett alleine im Kreißsaal. Und er kam am nächsten Morgen und das Erste, was er gesagt hat, oh, ich bin so gerädert, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, diese Übernachtflüge und dann dieses harte Brötchen, was die mir zum Frühstück gegeben haben. Das waren wirklich original seine Worte, wo er in mein Zimmer reinkommt und ich gerade frisch nach der Geburt bin, wo meine Genitalien zerrissen sind, wo ich blute wie ein Schwein, wo ich Angst habe, mich umzudrehen oder zu husten oder irgendwas, ja. Und dann kommt er und beschwert sich über einen Übernachtflug im Business Class.
Ja, muss wirklich unangenehm gewesen sein. Der Arme.
Ja. Und ich muss ehrlich sagen, was mich heute ganz besonders ärgert, dass ich all die Jahre das Ganze positiv gesehen habe. Der Mann ist mit mir zur Geburt mitgekommen, der war dabei jetzt bis auf eine Geburt. Ja. Und er war überhaupt nicht dabei.
Ich nehme an, Alina, dass auch diese Situationen, also ich meine, eine Geburt ist ja sowieso eine Ausnahmesituation und alles, was danach kommt, bringt ja auch das gesamte familiäre System wieder in eine ganz neue Situation. Da hat man ja vermutlich auch wirklich anderes zu tun, als über diese Themen nochmal zu sprechen und zu sagen, du, wie du dich im Kreißsaal verhalten hast, das fand ich nicht in Ordnung. Da hat es wahrscheinlich auch keine Auseinandersetzung zu diesen Themen mit ihm gegeben, oder?
Ja, absolut, weil natürlich in der Situation, ich hatte ein Frühchen bekommen, das Kind war nach noch eine komplette Woche, wenn nicht sogar noch länger, auf Intensivstation, ich konnte aus dem Krankenhaus nicht raus, ne? Also ich hatte dann in dem Zeit wesentlich weniger Kontakt zu meinen älteren Kindern, die dann mit dem Vater zu Hause war. Er war natürlich auch so komplett überfordert, weil er hatte ja noch nie eine ganze Woche allein mit den Kindern verbracht. Ich weiß, dass er dann auch natürlich die Oma geholt hat, die sonst kaum Kontakt zu uns hatte, aber hier war sie da und hat sich dann geholfen, also hat sich mit um die älteren Kinder gekümmert. Und natürlich, als ich dann nach Hause kam mit dem dritten Kind, war es, wie du sagst, es war wieder eine ganz neue Situation, wieder ein kleines Baby, das ständig gewickelt, ständig gestillt, ständig beruhigt werden muss. Und dann die Großen, die zu dem Zeit auch in zwei verschiedenen Einrichtungen waren. Also man musste sie dann auch in der Früh verteilen. Und gleichzeitig hast du eben dieses Baby, was du mit vorbereiten musst und mitnehmen musst zum Kindergarten oder wo die Kinder da waren, ne? Oder zum Schwimmkurs, ja, also da war ich natürlich extrem beschäftigt und dann hat man natürlich seine eigenen Schmerzen, ja, wenn man so anfängt, das Kind zu stillen, hast du mal Milchstau, mal Wunden, weil das Kind ja ständig saugt und die Haut ist ja nicht gewöhnt. Es dauert halt ein paar Wochen oder Monate, bis sich das eingestellt hat und man keine Schmerzen und keine Verletzungen mehr hat, ne? Also das heißt, der Körper, man hat natürlich Hormonumstellung im Körper, ja. Man ist ja vielleicht nah am Wasser gebaut, ja. Es nimmt einem mehr mit als normal, ja. Da war natürlich überhaupt keine Möglichkeit, so ein Thema anzusprechen und zu klären. Und wenn schon, kann man nicht mehr ändern, ja. Also
Ja, klar, man kann es in dem Moment nicht mehr ändern. Es geht ja auch ein bisschen mehr aus meiner Perspektive um diese, ich sag mal, dieses Strukturelle, was er da immer wieder zeigt, ne? Also, dass er immer wieder in dieser Art und Weise dir gegenüber ja auch übergriffig geworden ist. Also, dass an einem Exemplar eben zum Beispiel dieser Thematik bei der Geburt hätte man es deutlich machen können, nicht um die Vergangenheit zu verändern, sondern um für die Zukunft zu sagen, das will ich nicht mehr. Wie gesagt, bei allem Verständnis, ne, dass das in dieser Situation mit dieser schwierigen Geburt, mit so vielen Kindern im Haus und allem, was da noch dazugehört, dass das nicht möglich war, denke ich, erklärt sich von selbst. Und gleichzeitig gibt es, wie gesagt, so viele Situationen, Alina, in deiner Geschichte, die immer wieder in dieser Art und Weise ablaufen, die immer wieder zeigen, wie sehr er seine eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellt, dich für Dinge bewertet, abwertet, die aus seiner Perspektive nicht richtig laufen, die du nicht optimal gemacht hättest, etc. Dass ich mir als Zuhörende im Grunde so sehr gewünscht hätte, dass das mal zur Sprache gekommen wäre, um eine Veränderung zu erzielen, wohl wissend, dass die Veränderung sicherlich bei ihm gar nicht möglich gewesen wäre.
Ja, weißt du, ich frage mich auch immer wieder, warum ich so lange in dieser Beziehung geblieben bin, ja. Und ich muss ehrlich sagen, obwohl ich selbst in so einer Beziehung war, wenn ich die Geschichten der Überlebenden höre, ja, jetzt in deinem Podcast oder in anderen, ich höre auch sehr gerne ein internationales Podcast, wo ich halt merke, auch in den anderen Ländern geht es genauso, frage ich mich immer wieder, wieso bist du so lange drin geblieben in der, also spätestens in dieser Situation wäre ich gegangen, denke ich mir, ja. Aber in Wirklichkeit, diese Situationen, wie ich schon mal erwähnt habe, die sind irgendwie relativ klein im Vergleich zu dem ganzen Alltag, ja. Also es geht hier, also zum Beispiel diese Szene, wo ich gerade nach der Geburt in meinem Zimmer bin und erschöpft da liege und er kommt und beschwert sich über seinen Flug. Das ist ja eine Sache von 5 Minuten gewesen, ja. Danach haben wir uns begrüßt, danach haben wir das Baby geholt, gekuschelt, gewechselt, was man so macht, ne? Kaffee getrunken und dann ist er nach Hause gegangen zu den Kindern. Also da ist ja wieder der Alltag, in dem aus meiner Sicht ja alles funktioniert habe. Und nochmal, ich habe auch diese Stimmen von meinen bekannten Freunden, ja, also bekannten Müttern, die mir dann immer wieder sagen, ja, meiner macht ja gar nichts zu Hause, ja. Meiner würde ja gar nicht auf die Kinder aufpassen, während ich im Krankenhaus bin. Ja, meiner würde sie gleich zu Großeltern fahren und alleine die ganze Woche verbringen, ja, so in der Art. Und ja, sowas kenne ich auch. Deswegen, ja, war es sehr schwer für mich zu verknüpfen. Also das ist, was ich heute halt denke, dieses für eine Beziehung sind, also für die funktionierende Beziehung sind zwei zuständig, ja. Für eine schlechte Beziehung reicht einer, der sie kaputt macht.
Ja, absolut.
Und das habe ich einfach nicht gesehen. Ich habe irgendwie gedacht, Ich muss mich vielleicht mehr anstrengen, ich muss nicht, ich darf nicht so empfindlich sein, ich muss dankbar für das sein, was ich habe. Und ich habe doch viel, ich habe doch 4 gesunde Kinder, ich habe doch ein schönes Zuhause. Wir können uns doch jeden Urlaub leisten, was wir wollen. Wir können auch essen gehen. Also unser Leben ist doch wunderbar, ja. Und eben, kein Mensch ist ideal. Und ich dachte, er kann das nicht. Ja, irgendwie dieses, ja, er kann das nicht.
Ja, er kann das nicht. Ganz offensichtlich kann er das nicht.
Ja, aber dieser Gedanke, dass ich jetzt für mich entscheide, ob ich jetzt mit diesem Mann das Leben weiterführen möchte, das kam nicht. Und nochmal, es ist ganz wichtig, dass eine Frau nun mal in unserer Gesellschaft durch die Ehe in diese Abhängigkeit reinkommt oder besonders durch die Kinder. Es ist so, es fängt ja schon damit an, dass es sehr schwer ist, eine Einrichtung fürs Kind zu finden, wo es betreut werden kann. Und zwar so, dass ich als Frau auch komplett Vollzeit hingehen kann. Als nächstes, wenn das Kind krank wird, ja, bist du diejenige, wirst du angerufen, dass du das Kind abholen musst. Das heißt, du wirst in deinem Job nicht mehr so ernst genommen wie ein Mann, der 4 Kinder hat. Ja, der ist ja ein Held. Der hat es ja geschafft. Der ist ja ein sehr potenter Mann mit 4 Kindern, ja. Aber du als Frau bist halt keine gute Mitarbeiterin mehr. Ich weiß nicht, hast du irgendwie Zweifeln oder irgendwie, keine Ahnung, das Kind verhält sich irgendwie nicht ideal im Kindergarten, dann wendest du dich an die Foren, ja. Und dann bekommst du zu lesen, was du für eine schlechte Mutter bin, dass du die Kinder fremdbetreuen lässt, ja. Sowas geht an einem nicht immer einfach nur so vorbei, ja. Also man wird auch kritisiert von anderen Müttern dafür, dass du arbeiten gehst und Kinder hast. Ja. Ja, und dann wirst du natürlich auch, wenn du dich scheiden lässt, wenn du dann alleinerziehende Mutter bist, wirst du auch dafür kritisiert, dass du es nicht geschafft hast, irgendwie deine Ehe aufrechtzuerhalten, die Familie aufrechtzuerhalten.
Ja, das bringt dich natürlich immer wieder also in unterschiedlichster Weise unter Druck und in eine Situation, wo es auch gar keinen guten, für alle Seiten guten oder akzeptablen oder für richtig gehaltenen Weg mehr gibt, sondern du bist in der Situation, dass irgendwer immer sagen wird, ja, das, was du da machst, Alina, das ist aber nicht richtig. Das muss aber anders gehen, ne? Und du hast immer weniger auch eigene Entscheidungsfreiheit natürlich ja, vor allem auch als Mutter so vieler Kinder, bist du ja an gewisse, oder bist du ja gewissen, ich sag mal, äußeren Rahmenbedingungen auch unterlegen, wo du gar keine Möglichkeit mehr hast. Also 4 Kinder betreut zu bekommen, um arbeiten zu gehen, ist wahrscheinlich so gut wie unmöglich. Irgendwas fällt immer aus. Da mal der Unterricht, da der Kindergarten, da dies, da das. Auf der anderen Seite, wenn du dann arbeiten gehst, dann bist du die Mutter, die sich nicht um ihre Kinder kümmern will oder nicht genug darum kümmert. Also irgendwer hat ja so oder so immer etwas auszusetzen. Und ich denke, wichtig ist es da, seinen eigenen Weg zu finden und den zu gehen, der auch für einen selbst richtig ist. Jetzt kommen wir ein bisschen weg von eurer Paarbeziehung. Sollen wir da noch mal zurückfinden zu dem Thema?
Ja, so, irgendwann hatten wir 4 Kinder. Ich glaube, die Kleinen waren so ungefähr 2 und 3. Und dann ist es schon wieder so gekommen, dass unser Intimleben komplett eingeschlafen ist. Und ich habe ihn wieder darauf angesprochen und diesmal ganz anders. Ich hatte absolut keine Beweise, kein gar nichts. Ich bin einfach zu ihm gegangen, habe mich vor ihm gestellt und habe gesagt, ich weiß, dass du wieder fremd gehst. Und er hat gesagt, oh, okay, ja. Ich war geschockt, zwar jetzt nicht mehr so überrascht, aber geschockt schon. Und ich habe nur gefragt, wie oft, warum auch immer, ich weiß gar nicht, warum ich das gefragt habe. Und er hat mir irgendwie Zahlen genannt und die kamen wie so rausgeschossen aus ihm. So, ja, dreimal in Berlin, zweimal in Düsseldorf und viermal in Zürich. Das war so komisch. Also warum denn so ein Bericht? ja, und dann kamen einfach mehrere Wochen, wo ich echt viel geweint habe. Wo ich einfach wirklich nicht mehr wusste, was ich denn noch so machen kann, damit es endlich aufhört. Oder ich konnte es einfach überhaupt nicht verstehen. Was soll das? Also wieso hat er ja angeblich alles getan, um kein Türchen mehr nach außen zu haben durch, ne, durch Verschuldung, durch vier Kinder. Und er macht es trotzdem. Und warum sagt er mir, dass er mich ja gern hat? Warum bringt er mir immer Geschenke mit den Worten, hey, du bist so eine tolle Mutter. Also ich weiß wirklich nicht, wie du das machst. Ja, und überhaupt, er hat immer wieder, wir hatten regelmäßig solche, wie heißt es so, Day Nights, ne, wo man... wo er einen Babysitter organisiert hat, wo er eine Reservierung gemacht hat und wir ausgegangen sind. Das war regelmäßig, das hatten wir wirklich alle 2 Monate auf jeden Fall gemacht. Und er war derjenige, der sich darum gekümmert hat. Wie kann so jemand gleichzeitig fremdgehen? Warum? Also das konnte ich wirklich überhaupt nicht in meinem Kopf zusammenbringen.
Hast du ihm diese Frage mal gestellt?
Ja, habe ich.
Was war die Antwort?
Ich hab auf keine Frage je eine vernünftige Antwort bekommen. Nein, die Antwort war eher so, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was mit mir ist. Ich weiß es nicht. Irgendwann hat er gesagt, der ist halt so oberflächlich. Also für ihn ist die Figur so wichtig. Er ist halt oberflächlich und ich bin da nicht mehr so, ne, mit nach 4 Kindern. Der hat mir dann auch irgendwo, also wie gesagt, das war diese Salamischeibchen-Taktik, immer wieder so ein bisschen Information irgendwo herausgegeben. Ja, die Älteste, mit der er geschlafen hat, war Anfang 30. Ja, also wir waren da schon über 40 beide, ne? Ja, also es war nie... Ich habe nie eine Antwort bekommen. Das war immer wieder diese, ach, so bin ich halt. Ich bin halt oberflächlich.
Und diese Antworten werteten dich ja auch schon wieder ab. Du bist nicht in Ordnung, so wie du bist, hat er dir gesagt. Ich brauche oder ich will etwas anderes als das, was du mir geben kannst, als das, was du darstellst. Das ist ja grausam, Alina.
Ich habe das einfach nicht sehen können. Ja, also ich war einfach eine Person, die oder eine Frau, die sich um die Familie gekümmert hat, um die Kinder gekümmert hat. Ich liebte und liebe meine Kinder. Ja, also das war für mich das Wichtigste. Und ich wollte einfach nur, dass unsere Paarbeziehung auch in Ordnung ist. Also ich habe jetzt nicht nach einem Ideal, nach einer Perfektion gestrebt. Also es war einfach eine Basis wohl, dass man einander treu ist, wenn man nichts anderes besprochen hat. Und wir haben nichts anderes besprochen. Ja. Und im Gegenteil, nachdem ich ohnehin schon sehr viel an mir selbst gearbeitet habe und ihm... Diese ersten Fremdgehen-Vorfälle ja verziehen habe, das akzeptiert habe, wie auch immer, dann kommt das nochmal. Und wie gesagt, ich fühlte mich auch irgendwo in der Falle, weil jetzt habe ich 4 Kinder, ich habe keinen Job oder zumindest ich kann in keinen Job zurück, weil das sind 4, ja. Es sind mal in der Einrichtung Läuse, in der Einrichtung Magen-Darm. Also du bist einfach ununterbrochen. Ja, es ist ununterbrochen irgendwas. Wenn ein Kind Husten hat, die nächsten 2 Wochen kannst du davon ausgehen, dass das alle 4 erwischt und dich selber auch. Es war einfach unmöglich, daran zu denken, wie ich das Ganze alleine schaffen soll. Deswegen war das einfach für mich einfach keine Option, überhaupt darüber nachzudenken.
Also du musstest ihm auch das in irgendeiner Weise wieder vergeben?
Also ich habe das nicht so gesehen. Ich war dennoch irgendwie voller Hoffnung, dass er es endlich einsieht und dass er endlich sich zusammenreißt und mal darüber nachdenkt und sein Verhalten ändert, ja. Es geht ja nicht darum, irgendwie ihn komplett zu verändern, sondern einfach nur zu sagen, das ist nicht in Ordnung, wenn du eine Familie hast, auch noch nebenbei was zu haben. Ich meine, ich habe mich auch wahnsinnig geekelt von der Vorstellung, dass er aus so einer Einrichtung nach Hause kommt und sich mit uns ins Bett legt, wo ich die Kinder über Nacht habe, um zu stillen. Das ist widerlich, dass ich seine Klamotten waschen muss. Widerlich.
Hat er denn in dieser Situation Versprechungen gemacht, dass er das einstellen würde, dass er das ändern würde? Weil er hat dir ja im Grunde gesagt, es gibt Gründe dafür, dass er das tut, nämlich, dass er junge Frauen bevorzugt, Frauen, deren Körper anders ist als deiner. Ich will das jetzt gar nicht wiedergeben, weil das wirklich alles unmöglich ist, was er da gesagt hat. Aber sozusagen, es gab ja Begründungen, fadenscheinige, aber es gab sie. Daran ändert sich ja in dem Moment nichts, wo du sagst, du hör mal, das passt für mich aber so nicht. Hat er da ein Einsehen gehabt oder zumindest so getan, als gäbe es das? Oder wie seid ihr da weitergegangen? Weil ich meine, du wirst ja gesagt haben, das geht so nicht weiter für mich.
Ja, also, wie gesagt, die Geschichte hat sich einfach mit der Zeit geändert. Während das am Anfang war, ja, du hast recht, wir sollen doch mehr Sex haben und nicht wie so WG-Mitglieder leben, bis dann schau dich um, die anderen haben sich mehr im Griff als du, bis eben, ich bin halt oberflächlich und ich bin halt so. Und ja, also zum Schluss war das nun mal so, dass ich das nicht mehr ertragen konnte. Und das letzte Tropfen war, dass ich eines Tages irgendwie aus dem Nichts heraus sein Handy genommen habe und in seinem Handy ein paar Nachrichten gefunden, die einfach eindeutig beweisen, dass alles, was er mir erzählt hat, wie oft und wie er fremdgegangen ist, nur ein Teil der Wahrheit ist. Ich habe einfach mehrere Nachrichten gesehen, die mir gezeigt haben, der Ausmaß dieses Fremdgehens ist mir einfach nicht bewusst, dass er es eigentlich ununterbrochen die ganze Zeit macht. Also vermutlich, wenn er 20 Minuten in der Toilette verschwindet, ist nicht, weil er Durchfall hat, sondern weil er da vielleicht auch schon mit Frauen kommuniziert. Also das ist einfach, dass ich diesem Menschen null vertrauen kann. Null. Und das war einfach der Tag. Ich habe mir vorgenommen, erstmal darüber nachzudenken, ja, und erstmal mich irgendwie vorzubereiten, bevor ich ihn darauf anspreche. Aber ich habe es nicht geschafft. Sobald er aufgestanden ist, habe ich ihn damit konfrontiert. Ich habe gesagt, ich weiß, dass du viel mehr von ihm gehst, als du zugibst. Und das, also, was mich dann auch wirklich zum Kochen gebracht hat, ist seine Reaktion, dass er mir gesagt hat, was ist mit dir plötzlich los? Wie kommst du denn darauf? Also so tun, als würde er nicht wissen, worum ich spreche, das fand ich wirklich unmöglich. Ich glaube, das war einfach das erste Mal, wo es mir klar wurde, mit diesem Menschen ist es unmöglich, unter einem Dach zu leben. Es gibt einfach nichts, wenn er dir guten Morgen sagt, nicht mal das meint er ernst. Und ich wusste wirklich nichts Besseres, als ich bin rausgegangen. Ich dachte, ich gehe eine Runde spazieren und bin dann 10 Minuten, 10 Tage oder so weggeblieben. Habe mich selbst bei Freundinnen einquartiert, weil ich konnte nicht nach Hause gehen. Ich wusste, kein Gespräch bringt irgendwas mit ihm. Ich wusste, das ist jetzt endgültig vorbei. Und was wirklich, ja, wieder bescheuert war, aber auch gleichzeitig die Wiederholung von dem, was ich schon mal erlebt habe, wo er damals die Hochzeit abgesagt hat, dass er mir im Prinzip so 2 Tage, nachdem ich weg war erstmal, eine Nachricht geschrieben hat, wo er, ja, eine sehr, sehr lange Mail darüber, wie man die Wohnungssituation lösen konnte, ja, wo er geschrieben hat, du kannst in der Ehewohnung bleiben oder ich habe hier schon 2, 3 Sachen angeschaut, guck dir das mal an, du kannst auch gerne wegziehen, das ist jetzt, ich überlasse dir die Entscheidung, das war ja auch noch so präsentiert, als wäre er der Großzügige, ja. Also ich weiß nicht, ich hätte mich übergeben können, wo ich das gelesen habe. Ja, danach habe ich bestimmt ein halbes Jahr versucht, ihn zu überreden, mit mir ein Gespräch zu führen. Und ich denke, es ist wirklich ein halbes Jahr später gewesen, dass er endlich zugestimmt hat, dass wir uns treffen und einen Spaziergang machen und darüber sprechen, ja, was so passiert ist. Und ich bin da hingekommen und habe gesagt, ja, wie sieht's aus? Also kannst du mir mal erzählen, so von Anfang an, wie du unsere Beziehung erlebt hast? Also wie ist denn so deine Perspektive? Und dann sagt er mir im ersten Satz, du bist von Anfang an nicht mein Typ gewesen. Und ich denke mir, bitte, und das erfahre ich nach 20 Jahren und 4 Kindern, dass ich einfach von Anfang an gar nicht sein Typ bin.
Und ich möchte noch mal ungefähr 1 Stunde zurückspringen in deiner Erzählung. Er hat ja nach der Trennung gesagt, ich will dich zurück, Alina, lass uns heiraten. Das hätte er nicht tun müssen. Er hätte dabei bleiben können, diese Beziehung ist beendet. Er hat diese Entscheidung selbst getroffen, dich zu heiraten. Und das ist ja jetzt ein Vorwand, ne? Das ist ja jetzt nicht echt. Das ist ja etwas, womit er irgendwie sein Narrativ stützt, wo er immer wieder, ja, das sehen wir in der gesamten Geschichte durch und durch und durch, dass er da versucht, ein Narrativ aufzubauen, das dir die Schuld gibt an allem. Ja, du bist nicht sein Typ, du hast ihn gezwungen, die Schublade im Bad dir zur Verfügung zu stellen. Du hast dich in sein Leben eingezeckt, was auch immer. Du hast. Wie furchtbar anstrengend, ne? Er übernimmt einfach an keiner einzigen Stelle die Verantwortung für das, was er getan hat. Wenn man aus welchem Grund auch immer in einer Beziehung ist mit jemandem, mit dem man aus welchem Grund auch immer nicht zusammen sein möchte, weil er nicht der richtige Typ ist, weil irgendwas charakterlich nicht passt, weil warum auch immer, dann darf man ja diese Beziehung beenden. Was man aber nicht darf, ist einfach die Regeln, die man gemeinsam getroffen hat in dieser Beziehung, nämlich zum Beispiel, wir führen eine monogame Ehe auf Kosten des anderen, einfach so brechen und sagen, ich nehme mir hier Rechte raus, die ich der anderen Person aber nicht zugestehe, beziehungsweise wo es auch keinen Konsens darüber gibt, sondern ich entscheide das jetzt einfach mal, dass ich meine Bedürfnisse so hoch stelle und die Bedürfnisse der anderen Person mit Füßen trete. Er hätte so viele Möglichkeiten gehabt, diese Beziehung zu beenden. Er hätte die Möglichkeit gehabt zu sagen, Alina, ich möchte das hier nicht mehr, lass uns die Scheidung einreichen, wir gucken, dass wir gut auseinanderkommen. Aber all das hat er nicht getan, sondern in dem Moment, wo du ihn wieder und wieder und wieder überführt hast, dass er dir fremd geht, dass er zu Prostituierten geht, dass er Dinge tut, die für euch oder wo es kein Commitment zu gab, dass das in Ordnung sein soll, und gibt dir dann die Schuld, dass du ja offenbar nicht sein Typ bist und er deswegen einen Freibrief für all diese Dinge hat. Und das ist einfach unsäglich. Sorry für den Rant.
Ja.
Das musste jetzt mal raus.
Ja, Nee, genau das. Also er hat auch sehr viele Sachen in diesem Gespräch, exakt wie du gesagt hast, umgedreht. Dieses, du hast mich ja gezwungen. Ich habe dir doch damals gesagt, ich wollte zu dem Zeitpunkt noch keine Kinder, aber du wolltest die ja. Also der hat mir auch so einen Begriff Zuckerbrot und Peitsche genannt, so nach dem Motto, ich hätte ihn ja immer wieder, ich hätte mich ja immer wieder so nett gestellt und das waren so, wo sein Gefühl, wo er so ein positives Gefühl hatte und mit mir zusammen sein wollte, aber dann ab und zu wäre ich irgendwie so schlimm gewesen. Der hat mir Sachen gesagt, die überhaupt nicht der Wahrheit entsprachen. Also der hat mir zum Beispiel gesagt, du hast mir immer wieder gedroht, dass du dir was antust, wenn wir uns trennen. Ich habe das nie gesagt. Ich hab immer nur gesagt, schau, wir haben jetzt Kinder, ne, es wäre aus meiner Sicht wesentlich vernünftiger, an der Beziehung zu arbeiten. Ich will intim mit dir sein. Du stehst offensichtlich auch auf Frauen und möchtest es. Also warum nicht wir zusammen? Das war zum Beispiel auch der Zeitpunkt, wo er sagen hätte können, du bist nicht mein Typ, ich will dich so gar nicht. Und dennoch, derjenige, der zu Prostituierten geht, ich glaube nicht, dass er jedes Mal exakt den Typ bekommt. Nochmal, ich bin eine attraktive Frau. Ich habe lange blonde Haare. Also es ist ja, was wohl die meisten Männer anspricht.
Naja, und selbst wenn nicht, ne, dann hätte er sich ja eine andere Partnerin suchen können. Wie gesagt, die Gelegenheiten gab es ja dazu. Okay, dann war also die, lief also diese Trennung und er hat offenbar auch da wieder dir die Schuld dafür gegeben, dass diese Beziehung letztendlich gescheitert ist. Wie ging das dann weiter, Alina?
Ja, also am Ende des Tages, er ist derjenige, der sehr schnell ausgezogen. Also im Prinzip, nach 10 Tagen bin ich zurückgekommen von meiner Freundin und ich war wieder in der Ehewohnung und da bin ich auch letztendlich geblieben. In der Zeit hat er sich schon eine Wohnung gefunden. Sowohl einer, in der er ein bisschen Zeit überbrücken konnte, als auch eine neue, die er gekauft hat, so von unserem praktisch gemeinsam angesparten Geld. Und dann muss ich sagen, das war der Anfang von der richtigen Hölle. Ja, bis zu diesem Zeitpunkt habe ich mir nicht vorstellen können, mit welchen Menschen ich zusammengelebt habe. Nochmal, ich habe meine Beziehung eigentlich als, ja, so vor allem im Alltag sehr harmonische Beziehung vorgestellt oder wahrgenommen. Ja, ich dachte, ich habe sehr viele positive Aspekte meiner Beziehung gesehen. Wir haben eben gesunde Kinder, wir haben es gut insgesamt, ja, wir streiten uns nicht. Das einzige Problem, was wir haben, dass wir nicht intim sind miteinander und dass wir da irgendwie nicht zusammenkommen. Ja, und dann ging es halt los. Selbstverständlich bin ich zum Anwalt gegangen, weil es geht hier um was, ne? Also wir haben eben Immobilie, in der ich jetzt mit den Kindern geblieben bin. Er hat was Neues gekauft. Also das ist ja etwas, was man nicht irgendwie auf einem Bierdeckel ausrechnen muss, kann, ja. Da müssen natürlich Anwälte ran. Ja, und es hat 1,5 Jahre gedauert, bis wir letztendlich beim Gericht waren und Unterhalt für die Kinder bestimmt haben. Er hat praktisch die ersten 8 Monate nichts dafür getan, dass praktisch sein Gehalt, sein Einkommen meiner Anwältin zu liefern, so dass man eben Unterhalt ausrechnen kann. Ja, er hat mir zwar was überwiesen, aber das war so ungefähr ein Viertel von dem, was meine Anwältin letztendlich verlangt hat. Für mich war es eine unglaublich schwere Zeit. Ich war mit 4 Kindern alleine. Die waren alle 4 in 4 verschiedenen Einrichtungen. Das war die Hölle, was ich allein schon in der Früh erleben musste. Ja, also die Jüngeren sind natürlich noch so, dass, was weiß ich, ein Mädchen möchte ein rosa Sommerkleid bei minus 20 Grad draußen. Ja, also, der Kleine möchte unbedingt ein Spielzeug mitnehmen, obwohl es verboten ist, ein Spielzeug mitzunehmen. Die Großen klagen über Bauchschmerzen und ich bin mir nicht sicher, sind es wirklich Bauchschmerzen oder hat er einfach keinen Bock, zur Schule zu gehen. Und gleichzeitig muss ich mich zur Arbeit vorbereiten, weil ich zu dem Zeitpunkt schon so eine neue Teilzeitstelle angenommen habe. Es war wirklich die Hölle. Und ich habe funktioniert, ja, ich habe funktioniert, 2 Jahre funktioniert. Und dann zusätzlich eben dieses komplett neue Bereich mit den Anwälten, ja, das ist ja wie eine eigene Sprache. Es ist wirklich teilweise schwer zu verstehen. Also ich musste teilweise, um einen Brief vom Anwalt zu verstehen, 5 Wörter nachschlagen und zwar immer wieder. Das ist einfach verwirrend. Das ist, einerseits denkst du, du verstehst es, du verstehst, aber es könnte ja was anderes bedeuten als das, was du verstehst. Also sehr schwer. Und die Briefe zwischen den Anwälten waren richtig, wurden immer hässlicher. Also ich wurde in seinen Briefen dargestellt als psychisch labile, ja, die schon immer psychisch labil war. Ich wurde dargestellt, als würde ich wirklich wahnsinnig schlecht mit den Kindern umgehen, ja. Ja, auch die E-Mails untereinander, die wir am Anfang noch hatten, waren auch schlimm. Es hatte immer was mit Schuldumkehr zu tun. Ja, wenn ich ihm geschrieben habe, hör mal, die Kinder sind aus dem Kindergarten mit Gummistiefel ohne Socken gekommen. Dabei ist es gerade ist gerade Schnee draußen, es ist minus 10 Grad. Das geht nicht, die werden krank. Ja, da war immer eine Antwort, was ich vor 2 Wochen auch falsch gemacht hätte, ja. So in der Art, irgendwann habe ich einfach aufgehört, irgendwas zu schreiben, ja, weil es keinen Sinn gemacht hat. Ja. Also irgendwann hatte ich 2 Winterjacken, 2 Sommerjacken, also 4 Paar Stiefel und so weiter. Einfach nicht, um ihn darauf anzusprechen, weil nichts, was ich angesprochen habe, war richtig. Ja, genau, dann war eben dieser Streit wegen Unterhalt. Ich fand es wirklich komplett unnötig. Wir hätten auch mit Anwälten uns in der Mitte treffen können, aber nein. Es ging vors Gericht, was ja zusätzliche Kosten bedeutet. Und im Gericht gab es letztendlich einen Vergleich. Wir mussten uns in der Mitte treffen. Inzwischen hat er Antrag auf Umgangsrecht eingereicht, obwohl die Kinder von Anfang an jedes Wochenende, so wie er sich das gewünscht hat, bei ihm waren. Mir hat es nicht besonders gut geschmeckt. Ich habe da mal bis dato, ich glaube, kein einziges Wochenende ohne meine Kinder oder beziehungsweise meine Kinder ohne mich verbracht. Naja, aber ich habe gedacht, das ist doch deren Vater, der lebte doch bis vor kurzem mit. Also natürlich ist es wichtig, dass sie ihn regelmäßig genug sehen und nicht nur alle 2 Wochenenden. Also ich habe nie was, habe mich nie dagegen gestellt. Und dann, es war gerade auch Corona-Zeit und wir mussten immer wieder in Quarantäne. Und zwar, also es waren ja noch sehr strenge Regelungen. Wenn ein Kind in der Klasse gehustet hat, musste dann die ganze Familie zu Hause bleiben. Also das war wirklich die Hölle, mit 4 Kindern in 4 Wänden zu sitzen, nicht rausgehen zu können. Genau, und dann hatte ich noch meinen Job. Also zum Glück war mein Arbeitgeber ja auch relativ flexibel. Ich durfte auch was von zu Hause machen. Aber du kannst dir vorstellen, wie das ist. Du bist an irgendeine Excel-Tabelle mit Zahlen und gleichzeitig bist du hier am Rock gezupft, Mama das, Mama jenes, er hat mich gezwickt, darf ich ein Eis und so weiter. Das war echt schlimm. Dann habe ich ihm einmal geschrieben, hör mal zu, wir sind jetzt gerade in Quarantäne, es ist ein Brief von der Stadt, dass wir nicht raus sollen. Ich würde sagen, wir sollen dieses Wochenende aussetzen. So, weil du bist ja ein anderer Haushalt. Ich meine, ich habe jetzt keine Regelung genau zu dem Fall gefunden. Das ist meine Interpretation gewesen. Und daraufhin schreibt er auf gar keinen Fall. Und daraufhin ist eben so ein Eilantrag beim Gericht eingegangen, dass ich ihm die Kinder verweigern würde und dass er das natürlich gerichtlich klären wollte. Gut, wir haben es so geklärt, dass ich im Prinzip gleich geschrieben habe, ich bin mit seinem Vorschlag einverstanden. Das ist ohnehin, wie wir das machen. Ich möchte gar nicht darüber diskutieren. Jedes Wochenende heißt jedes Wochenende. Also wir haben es im Prinzip einfach nur gerichtlich festgeschrieben, was ohnehin schon so gelaufen ist. Ja. Hat mir natürlich ein paar tausend Euro gekostet, weil die Arbeit des Anwalts kostet Geld. Es gibt Gerichtsgebühren, die auch nach Anzahl der Kinder in dem Fall berechnet werden. Also es war fast eine fünfstellige Summe. So weit kann ich sagen. Wir sind mittlerweile im 5. Jahr der Scheidung und alles andere Finanzielle ist weiterhin nicht geklärt. Er weigert sich, die Information zu liefern, mit der, also anhand deren man eben alles andere berechnen kann. Ja. Also er liefert nicht sein aktuelles Gehalt, er liefert nicht, was gerade auf seinem Depot ist. Die Anwälte haben sich nicht mal Monate, jahrelang miteinander Briefe ausgetauscht, wo sie sagen, nee, die Wohnung kostet so viel oder der Wert der Wohnung ist so viel, nein, so viel, nein, so viel. Also es ist überhaupt nicht weitergekommen. In jedem Brief versucht er noch ein zusätzliches Thema hinzuzunehmen. Also sprich, wir schreiben ja, Wert der Wohnung ist sowieso. Er schreibt zurück, aber übrigens mit der Schule müssen wir das klären, ja. Oder noch was anderes. Also ich. Ja, es ist schrecklich. Das ist wirklich die Hölle.
Also er macht immer wieder neue Themen auf und es ist jetzt nach 5 Jahren immer noch nicht dazu gekommen, dass ihr geschieden worden seid. Ja.
Ja, und ich bin mittlerweile richtig, richtig enttäuscht über dieses ganze System. Ich meine, man kommt ja, also ich bin halt zum ersten Mal in dieses System reingekommen. Ich bin davon ausgegangen, dass man in Deutschland klare Regelungen hat. Hat man nicht. Es gibt auch null Konsequenzen für einen Mann, der die Zahlen nicht liefert, um Unterhalt für die Kinder auszurechnen. Gibt es einfach nicht. Oder zumindest meine Anwälte, und ich musste Anwälte auch wechseln, kein einziger hat mir gesagt, was man machen kann, wenn der Unterhalt nicht rechtzeitig kommt. Der Unterhalt regelmäßig reduziert wird. Es ist nur so, dass ich diejenige bin, die noch mehr Geld in die Hand nehmen muss, den Anwalt kontaktieren muss, der wieder einen Brief aufsetzt, der an die Gegenseite geschickt wird. Ihr Mandant hat zu wenig Unterhalt überwiesen. Ja? Und dann, die Gegenseite kann den Brief einfach nicht beantworten und es wird nichts passieren. Dann später kannst du vielleicht ans Gericht schreiben und dann musst du auch auf die Entscheidung des Gerichts warten, ob sie da was unternehmen. Also es ist unglaublich. Also ich finde, besonders Mütter und Kinder werden nicht geschützt. Es wird alles auf Frau einfach abgewälzt. Irgendwie wird sie das schon schaffen.
Ja, und im Zweifel hat dann meistens der Ex-Partner, so zumindest scheint es ja auch bei dir zu sein, immer noch mehr Möglichkeiten rein finanzieller Natur, als du sie hast.
Ja.
Wenn wir noch einmal, Alina, auf die Beziehung zurückschauen, jetzt sagst du, ihr lebt seit 5 Jahren in Scheidung, auch wenn es noch nicht dazu gekommen ist, dass dieser Abschluss gefunden wurde. Wie blickst du denn heute auf diese Beziehung zurück, wenn du da noch einmal drüber nachdenkst? Gibt es da Erkenntnisse, die du für dich in der Zwischenzeit gewonnen hast, die vielleicht das ein oder andere Thema in ein anderes Licht rücken für dich?
Ja, also heute schaue auf die Beziehung ganz, ganz anders zurück als zu der Zeit, während ich noch in der Beziehung war. Mir ist jetzt klar geworden, dass er mich langsam abgebaut hat. Ja, also ich bin schon in die Beziehung gegangen. Ich war selbstbewusst, ich war voller Elan und ich hatte Ziele und Träume in meinem Leben. Ich bin aus dieser Beziehung rausgegangen, da hatte ich gar nichts. Ich habe komplett verlernt zu spüren, was ich spüre, zu denken, was ich glaube. Ich habe an jeden meinen Gedanken einfach gezweifelt. Ich konnte nicht sagen, bin ich müde oder habe ich heute Lust, irgendwie 10 Kilometer laufen zu gehen. Ich konnte es nicht sagen. Ich habe es nicht spüren können. Ja, ich hätte wahrscheinlich lieber 3 Freundinnen angerufen und gefragt, was denkst du, kann ich heute laufen gehen? Also so war ich drauf. Ja, ich habe komplett mich selbst einfach irgendwie vergessen. Ich habe vergessen, wer ich war.
Ja. Was unternimmst du jetzt, Alina, um da wieder näher ranzukommen an die Frage, wer bist du und wie willst du sein? Gibt es da Dinge, die dir dabei helfen, diesen Weg weiterzugehen und all das ja für dich wieder zu erarbeiten oder wieder zu entdecken?
Ja, also ein großer Teil für mich war, ja, einfach herauszufinden, was mir überhaupt passiert ist. Ja, denn ich bin nach der Beziehung rausgegangen mit dem Gedanken, er ist mir fremdgegangen, das ist das Einzige, was in der Beziehung falsch war. Aber in Wirklichkeit, also nachdem ich eben viele Podcasts gehört habe oder auch viel zu dem Thema gelesen habe, habe ich festgestellt, nein, sehr, sehr viel war nicht richtig in meiner Beziehung. Und ja, ich versuche jetzt mir selbst sozusagen zu verzeihen, denn nicht für alles war ich zuständig in dieser Beziehung, beziehungsweise vor allem ja, dafür, dass die Beziehung auseinandergegangen bin. Ich habe nichts falsch gemacht, bis auf die Tatsache, dass ich einfach meine negativen Gefühle untergraben habe und nur das Positive versucht habe zu sehen. Das ist etwas, glaube ich, was ich mir selber vorwerfen könnte. Ja, ich habe eben regelmäßige Gespräche. Ja, am Anfang bin ich noch auf meine Freundinnen zurückgegriffen. Mittlerweile habe ich echt viele, habe ich von vielen Abstand genommen, weil ich zum anderen auch festgestellt habe, dass sie weiterhin Kontakt zu ihm haben und seine Narrative übernehmen und mir davon berichten, also wie, ach, du kümmerst dich doch nicht genug um die Kinder, ja, du machst doch das und das und das ist doch nicht in Ordnung. Weil ich einfach gemerkt habe, hä, irgendwie diese Worte kenne ich doch schon von jemandem, ja. Bis ich das bestätigt habe und ich eben Kontakt abgebrochen habe. Ja, also Podcasts haben mir wahnsinnig gut geholfen, eben zu verstehen, was mit mir passiert ist, ja, und dass das ein Muster ist und nicht nur mein Mann irgendwie so besonders war. Ja, und dann ich versuche einfach, meinen Körper wieder mit meinen Gefühlen zu verbinden, ja, also dass ich in der Früh mich frage, was möchtest du heute machen? Was möchtest du heute wirklich machen? Und wenn es manchmal heißt, einfach im Bett zu bleiben, dann erlaube ich mir auch im Bett zu bleiben, ohne mich irgendwie dafür zu beschimpfen oder ohne mich zu schämen. Dann denke ich mir, okay, dann braucht es mein Körper gerade. Dass ich mir auch keine Gedanken mache, was ich esse und wenn ich Lust habe, irgendwie 2 Stück Kuchen heute zu essen, dann erlaube ich mir das. Ich mache mir keine Gedanken, ob ich dadurch irgendwie dicker werde oder ja, unattraktiv. Es ist einfach, vielleicht brauche ich es heute so. Ja.
Ja, danke dir, Alina. Gibt es jetzt noch Themen, über die wir noch nicht gesprochen haben, die noch wichtig für dich wären zu erwähnen, die irgendwie die Geschichte noch runder machen oder würdest du sagen, du hast zumindest die wichtigsten Episoden und Begebenheiten erwähnen können?
Also ich glaube, ich hätte noch stundenlang über so einzelne Situationen sprechen können. die jetzt im Nachhinein, ja, auf die ich im Nachhinein viel mehr achten hätte müssen. Aber ich würde sagen, dass das Bauchgefühl, was ich eigentlich sehr, sehr oft hatte, wirklich sehr wichtig ist. Ich habe das unterdrückt durch meine Gedanken, ja, dass ich mir gesagt habe, komm, ist doch nicht so wichtig und denk doch mal vernünftig. Nee, also Bauchgefühl ist oft wichtiger.
Alina, dann vielen, vielen herzlichen Dank, dass du bereit warst, über deine Geschichte hier im Podcast zu sprechen. Ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft.
Ja, danke schön, dass ich dabei sein durfte.
Wir haben gerade Alinas Geschichte gehört. Und während ich ihr zugehört habe, hat mich vor allem eines beschäftigt. Wie klar sie heute benennen kann, was ihr passiert ist. Und wie unsichtbar es für sie war, als es passiert ist. Alinas Geschichte erklärt sich nicht von außen, sie erklärt sich von innen. Sie erklärt sich aus dem, was sie als Kind gelernt hat. Dass Zuneigung etwas ist, das man sich verdienen muss. Dass man Verhalten rationalisiert, anstatt zu spüren, was wirklich ist. Und dass man, wenn man endlich jemanden gefunden hat, bei dem man sich sicher fühlt, dieses Gefühl um jeden Preis zu halten versucht. Wie in jeder Folge greife ich mir auch heute einige zentrale Punkte heraus, auf die ich inhaltlich tiefer eingehen möchte. Drei Dinge möchte ich beleuchten. Was Alinas Kindheit mit ihr gemacht hat und warum das so entscheidend für den Verlauf ihrer Beziehung war. Wie ein langsamer, kaum merklicher Prozess dazu führen kann, dass man sich selbst verliert, ohne zu wissen, wann das eigentlich begonnen hat. Und welches Verhaltensmuster sich hinter dem Verhalten des Mannes verbirgt, mit dem sie diese Beziehung geführt hat. Fangen wir mit dem an, was Alina aus ihrer Kindheit mitgebracht hat. Denn das ist keine Nebensächlichkeit. Es ist der Schlüssel zu allem, was danach passiert ist. Alina wuchs mit einer Mutter auf, deren Zuneigung nie verlässlich war. Keine Eins in der Schule wurde wirklich gelobt, aber jeder Fehler wurde beschämt. Und es gab Sätze, die tief eingebrannt werden, wenn man sie mit 13, 14 Jahren hört. Kommentare über den eigenen Körper, die die Botschaft enthalten, du bist falsch, so wie du bist. Dein Körper ist ein Problem. Der Vater war in ihrer Kindheit derjenige, der Geborgenheit gegeben hat. Er war da, hat sich gekümmert, war auch bei Schulveranstaltungen dabei. Nach der Scheidung der Eltern lebte Alina dann bei der Mutter. Wie genau der Kontakt zu ihrem Vater danach war, hat sie uns nicht erzählt. Aber die Erfahrung, dass die schützende, die zugewandte Seite ihrer Kindheit plötzlich nicht mehr so präsent war wie zuvor, das hinterlässt Spuren. Was kann in einem Kind entstehen, das so aufwächst? Kein stabiles Selbstbewusstsein, sondern etwas, das von außen manchmal wie Stärke aussieht. Eine Funktionsfähigkeit, eine Anpassungsfähigkeit. Aber darunter liegt ein tiefer, oft unbewusster Glaubenssatz. Ich bin nicht wirklich liebenswert. Zuneigung muss ich mir verdienen. Und wenn jemand mich trotzdem mag, trotz meiner Fehler, trotz allem, dann ist das etwas Besonderes, etwas fast Unerwartetes. Dann ist das etwas, das ich um jeden Preis festhalten muss. Und dann begegnet Alina einem Mann, der genau das zu bieten scheint, was ihr gefehlt hat. Er nimmt sie ernst. Er findet ihre kleinen Fehlerchen süß. Wenn sie zum Beispiel den falschen Artikel verwendet, findet er das niedlich. Er beschämt sie nicht für das, wofür sie zu Hause immer beschämt wurde. Dass sie sich davon angezogen fühlt, ist mehr als nur verständlich. Es gibt Menschen, die sehr gut darin sind, genau diese Wunden der anderen Person zu erkennen und zunächst ganz präzise das zu bieten, was diese Wunden heilen würde. Ob das bewusst geschieht oder nicht, spielt dabei keine Rolle, denn die Wirkung ist dieselbe. Möglicherweise ist Alina genau einem solchen Mann begegnet. Alina hatte in ihrer Kindheit gelernt, das Verhalten anderer zu rationalisieren. Ihre Mutter konnte Alina ja nicht verlassen. Also hat sie gelernt, ich passe mich an. Ich erkläre mir das Verhalten so, dass ich damit leben kann. Ich schaue auf das Positive. Das war als Kind eine Überlebensstrategie. Und als Erwachsene hat sie diese Strategie mitgebracht, in eine Beziehung mit dem falschen Mann.
Kommen wir zum zweiten Punkt, dem langsamen, kaum merklichen Prozess, durch den Grenzen verschoben werden. Ihr kennt das Bild vom Frosch, der in kochendes Wasser geworfen wird und sofort herausspringt. Und dagegen den, der in kaltem Wasser sitzt, das langsam erwärmt wird und der die Veränderung nicht rechtzeitig bemerkt. In Alinas Geschichte sehe ich das zweite Bild. Es gibt kein einzelnes Ereignis, das eindeutig zeigte, hier läuft etwas grundlegend falsch. Es gab eine lange Kette von Ereignissen und jedes Ereignis für sich genommen war sehr klein. 10 Minuten zu spät beim ersten Date. Das vergessene zweite Date, zu dem er dann erst erschien, nachdem sie ihn angerufen hatte. Das Bad mit den Rosenblättern, das er ihr bereitet hat und sie damit allein ließ, als wäre das ein Geschenk zum Alleinegenießen. Die Situation, als er sie vor seinen Freunden als seine Freundin vorstellte, ohne dass die beiden je zuvor darüber gesprochen hatten. Und auch später die Kommentare über die Schublade, die sie in Beschlag genommen hatte und dann angeblich immer mehr Platz beanspruchte. Von ihm natürlich stets als Witz verpackt, von ihr stets als unangenehm empfunden. Jedes einzelne dieser Ereignisse war kein Trennungsgrund. Und das ist der entscheidende Punkt. Sie waren es ja tatsächlich nicht. Was sie aber gemeinsam hatten, war eine Botschaft, die sich durch alle Ereignisse zog. Er stellt seine Bedürfnisse über ihre, ohne zu fragen. Ihr Erleben wird nicht wahrgenommen oder nicht ernst genommen. Und jedes Mal, wenn sie sich angepasst hat, jedes Mal, wenn sie es wegrationalisiert hat, hat sie unbewusst eine Grenze für sich selbst verschoben. Nicht, weil sie schwach war, sondern weil das der einzige Weg schien, die Verbindung zu erhalten, die ihr so viel bedeutete. Und das Gefährliche daran ist, dass durch jede Tolerierung die eigene Wahrnehmungsschwelle dafür sinkt, was wir noch als normal empfinden können. Was am Anfang noch unangenehm war, wird nach einigen Wiederholungen zur Normalität. Zur neuen Normalität. Alina beschreibt diesen Prozess selbst sehr genau, wenn sie sagt, sie habe gelernt, dem Verstand mehr zu vertrauen als dem Körper. Das sagt ja, dass das Bauchgefühl da war. Aber sie hatte gelernt, es sich wegzudenken. Und irgendwann ist man so weit von der eigenen, ursprünglichen Wahrnehmung entfernt, dass man, wie Alina es am Ende beschreibt, nicht mehr spüren kann, was man überhaupt will oder fühlt. Das ist das Endstadium dieses Prozesses. Keine Naivität, keine Schwäche, sondern das Ergebnis von Jahren, in denen das eigene Erleben systematisch nicht zählte. Das erklärt auch, warum sie nach dem Fremdgehen nicht gegangen ist. Weil sie zu diesem Zeitpunkt bereits so weit in diesem Prozess war, dass 4 Kinder, finanzielle Abhängigkeit, gesellschaftlicher Druck und die Hoffnung auf Veränderung stärker wogen als alles andere. Und weil die Stimmen um sie herum, Freundinnen und eben auch die gesellschaftlichen Normen, ihr immer wieder sagten, das ist halt so, sei dankbar für das, was du hast. Das ist kein persönliches Versagen, das ist ein strukturelles Problem, das toxischen Partnern zugutekommt. Und das ist wichtig, es zu benennen. Damit komme ich zum dritten Punkt und zu einer Frage, die viele Menschen in ähnlichen Situationen quält. Warum hat er das getan? Warum hat er sie nie losgelassen, wenn sie doch, wie er am Ende sagte, nie sein Typ war? Warum ist er nach der Hochzeitsabsage zurückgekommen, vor ihrem Büro aufgetaucht, hat eine neue Hochzeit geplant, 4 Kinder mit ihr bekommen, um dann nach 20 Jahren zu sagen, sie sei von Anfang an nicht sein Typ gewesen? An dieser Stelle kommt mir ein Konzept aus der Schematherapie in den Sinn, das ich kurz erklären möchte, weil es vieles verständlich macht, dass in Beziehungen wie dieser sonst unverständlich bleibt. Es geht um den sogenannten Vermeidermodus, manchmal auch distanzierter Selbstbeschützer genannt. Und ich möchte das ausdrücklich als Beschreibung eines Musters verstanden wissen, nicht als Diagnose, denn die können und dürfen nur ausgebildete Therapeutinnen und Therapeuten stellen. In der Schematherapie nach Jeffrey Young gibt es verschiedene Bewältigungsmodi, also tiefe, oft unbewusste Strategien, die ein Mensch entwickelt, um mit Schmerz, Angst oder Hilflosigkeit umzugehen. Der Vermeidermodus entsteht, wenn ein Kind früh lernt, dass echte Nähe, echte Bedürfnisse und echte Gefühle gefährlich sind, weil sie bestraft, ignoriert oder ausgenutzt werden. Die Lösung, die das Kind entwickelt, ich mache mich innerlich unerreichbar. Ich funktioniere nach außen, ich bin aber nicht wirklich da. Das ist für ein Kind in einer solchen Situation zunächst ein wichtiger Schutzmechanismus. Das Problem entsteht, wenn sich dieser Mechanismus verstetigt, wenn er auch im Erwachsenenalter wie ein Automatismus aktiviert wird, immer dann, wenn Nähe zu viel wird, ohne dass es bewusst geschieht oder kognitiv gesteuert werden kann. Und ich möchte hier kurz etwas klarstellen, weil ich weiß, dass viele von euch den Begriff vermeidend vielleicht aus einem anderen Zusammenhang kennen. Der Vermeidermodus ist nicht dasselbe wie der ängstlich vermeidende Bindungsstil. Menschen mit einem ängstlich vermeidenden Bindungsstil wissen auf einer gewissen Ebene, dass sie Nähe wollen und kämpfen damit. Beim Vermeidermodus ist die Abschottung oft so vollständig, dass die Person gar keinen Zugang mehr zu diesem Bedürfnis hat. Sie ist nicht jemand, der Nähe fürchtet und sich deswegen schlecht fühlt. Sie ist jemand, der echte Intimität gar nicht mehr als Bedürfnis registriert. Menschen, die dieses Muster entwickelt haben, können oft sehr gut Nähe aus der Distanz herstellen. Also intensive Gespräche, das Gefühl einer tiefen Verbindung, das Gefühl, wirklich gesehen zu werden, das ist echt, das ist kein Kalkül. Aber sobald aus dieser Distanz ein richtig echter Alltag wird, sobald jemand wirklich da ist, täglich, nah, mit all seinen menschlichen Seiten, zieht sich etwas in ihnen zurück. Nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil echte Intimität für sie mit einer tief sitzenden Bedrohung verknüpft ist, die oft weit vor dieser Beziehung entstanden ist. Was das für die Person auf der anderen Seite bedeutet, man bekommt immer wieder Momente, die sich wie echte Nähe anfühlen. Und dann zieht sich die Person wieder zurück. Man erklärt es sich mit äußeren Umständen, Stress, Arbeit, Kinder. Man wartet, man passt sich an, man sucht die Ursache bei sich selbst. Und das ist genau das, was dieses Muster so erschöpfend macht. Die Verbindung ist real genug, um zu bleiben, aber nie stabil genug, um wirklich anzukommen. Wie sich das im Alltag zeigt, kann sehr unterschiedlich aussehen. Und ich möchte das benennen, weil ich weiß, dass viele von euch vielleicht gerade denken, das klingt vertraut, aber bei mir läuft das anders ab. Vielleicht erkennst du dich in einer dieser Formen wieder. Möglicherweise kennst du das Silent Treatment. Ihr habt keinen Streit, kein Gespräch, keine Erklärung und trotzdem ist da plötzlich diese Stille. Für Stunden, manchmal für Tage. Und dann irgendwann ist das vorbei. Genauso abrupt, wie es begonnen hat. Dein Partner macht weiter, als wäre nichts gewesen. Freundlich, normal, vielleicht sogar zugewandt. Und das Thema, das eigentlich hätte geklärt werden müssen, existiert nicht mehr. Wird nie angesprochen werden. Was das mit dir macht, du lernst sehr, sehr schnell, bestimmte Themen nicht mehr anzusprechen. Du wirst vorsichtig, leiser, angepasster. Nicht, weil du das willst, sondern weil die Alternative so schmerzhaft ist. Und irgendwann merkst du gar nicht mehr, dass du das tust. Es fühlt sich einfach normal an. Das ist das Ziel dieses Musters, auch wenn es vielleicht kein bewusstes Ziel ist. Denn wer nie wirklich zur Rechenschaft gezogen wird, wer schwierige Gespräche durch Rückzug beenden kann, wer dich so konditioniert hat, dass du von selbst aufhörst zu fragen, der muss sich nie wirklich öffnen, nie wirklich zeigen, nie wirklich nah sein. Das Silent Treatment ist dabei nur eine von mehreren Formen. Vielleicht erlebst du stattdessen das scheinbare Einlenken. Dein Partner hört zu, er nickt, er sagt, ja, du hast recht, wir machen das demnächst anders. Und eine Woche später ist alles wieder wie vorher. Da ist kein böses Wort, da ist vielleicht auch keine Ausrede, da ist einfach nichts. Als hätte das Gespräch nie stattgefunden. Du sprichst es wieder an, alles beginnt von vorne. Und irgendwann bemerkst du, dass du seltener damit anfängst. Dass du weißt, das bringt ja nichts. Und dass du dann aufhörst zu fragen. Das ist der Moment, in dem das Muster das Ziel erreicht hat, ohne dass das so geplant wurde. Oder vielleicht kennst du das Umlenken. Du hast dich den ganzen Tag gesammelt, hast die richtigen Worte gesucht, den richtigen Moment abgewartet und dann sprichst du es an und bekommst einen Witz als Antwort, eine Gegenfrage, ein plötzlich sehr wichtiges anderes Thema. Oder die Reaktion, dass du mal wieder viel zu empfindlich seist, dir Dinge einbildest, überträgst und das Gespräch endet, bevor es eigentlich begonnen hat. Und du sitzt da und fragst dich, ob du dir das vielleicht wirklich nur eingebildet hast. Oder plötzliche Erschöpfung. Nicht immer, nicht bei jedem Thema, aber auffällig oft, immer dann, wenn ein klärendes Gespräch möglich, nötig wäre. Der stressige Tag, die Kopfschmerzen, die Müdigkeit, die genau dann kommt, wenn du dich endlich getraut hast zu sagen, ich muss mit dir reden. Heute nicht, morgen. Und morgen ist wieder was und du lernst, es gibt keinen richtigen Moment und irgendwann suchst du nicht mehr danach. Und dann ist da noch etwas, das besonders tief trifft, das Umdeuten von Nähe als Druck. Du sagst, ich wünsche mir mehr Zeit mit dir, ich wünsche mir, dass wir mehr miteinander reden, ich vermisse dich, obwohl wir zusammen sind. Und die Antwort ist nicht Zuwendung, sondern Distanz. Du bist zu fordernd, du klammerst, du machst Druck. Was ein völlig normales, menschliches Bedürfnis nach Verbindung ist, wird zum Beweis dafür, dass du angeblich zu viel bist, zu laut, zu bedürftig, zu dies, zu das. Und du fängst an, das zu glauben. Du wirst leiser, kleiner, genügsamer. Nicht, weil du das willst, sondern weil du gelernt hast, dass Nähe einzufordern bedeutet, den anderen zu verlieren. In Alinas Geschichte schläft das Intimleben genau in dem Moment ein, als sie zusammenziehen. Also als echte Alltäglichkeit und echte Nähe entstehen würden. Das ist kein Zufall. Nähe aus der Distanz, die gibt es. Also stundenlange Telefonate, tiefe Gespräche, das Gefühl der besonderen Verbindung, das kann er. Aber sobald die Distanz wegfällt, sobald jemand wirklich da ist, täglich, nah, mit allen menschlichen Seiten, löst das eine tief sitzende Angst aus. Und Sexualität mit Prostituierten oder in Affären? Ja, das ist für jemanden mit diesem Muster emotional sicher, weil keine echte Intimität entsteht, keine Erwartungen, keine Verletzlichkeit, keine Verbindung, die ihn bedroht. Sex ohne Bindung, ohne das Risiko, wirklich gesehen zu werden. Seine Körperkritik an Alina, sie sei untenrum zu breit, die anderen Mütter seien nach der Schwangerschaft wieder schlank geworden und er sei halt oberflächlich, das war kein ehrlicher Kommentar über Attraktivität. Es war eine Erklärung, die von der eigentlichen Wahrheit ablenkt. Ich bin nicht in der Lage, mit jemandem intim zu sein, dem ich wirklich nah bin. Diese Wahrheit hätte Verantwortung bedeutet, also schuf er eine andere Erklärung, eine, die ihr die Schuld gab und die sie dazu brachte, die Lösung bei sich zu suchen, anstatt bei ihm. Alina hat sich daraufhin sogar operieren lassen. Und sie hat mit extremer Disziplin abgenommen. Und es änderte natürlich nichts. Das erklärt auch, warum er nie wirklich klar in seinen Aussagen war. Es gab keine direkte Aussage, nie eine echte Erklärung. Immer ausweichen, rechtfertigen, umdeuten. Die Hochzeitsabsage per SMS nach 7 Jahren, das ist nicht nur Feigheit. Das ist die einzige Form der Kommunikation, die möglich ist, wenn echte Nähe und Verantwortung auf ihn zukommen. Und als er dann zurückkommt, einfach vor ihrem Büro steht, auch das ist Vermeidung. Er kommt zurück, ohne sich zu erklären, ohne wirklich etwas zu besprechen, ohne dieses wichtige Gespräch zu führen, das eigentlich nach so einer Aktion nötig gewesen wäre. Und er sagt ihr nur, er könne ohne sie nicht leben. Das ist eine Geste statt eines Gesprächs. Und das macht sein Verhalten nicht weniger schädlich, aber es erklärt, warum Alina nie eine ehrliche Antwort bekommen hat und auch nie eine bekommen konnte, denn er hatte sie selbst nicht. Er hat in dem Moment, als er sagte, er wolle ohne sie nicht leben, möglicherweise sogar die Wahrheit gesagt. Nur ohne sie nicht leben können und eine echte Intimität mit ihr eingehen können, das sind für ihn 2 völlig verschiedene Dinge. Und dieser letzte Satz, nach 20 Jahren, 4 Kinder, nach einer Ehe. Du bist von Anfang an nicht mein Typ gewesen. Das ist keine späte Erkenntnis. Das ist dasselbe Muster in seiner reinsten Form. Eine Aussage, die alle Verantwortung abstößt. Er hat sie nicht betrogen, er hat sie nicht manipuliert. Er war nur in einer Beziehung, in die er, in seiner Erzählung, eigentlich nie wirklich eingewilligt hat. Er ist das Opfer seiner eigenen Geschichte. Das ist nicht die Wahrheit, aber es ist das, was er braucht, damit sein inneres Bild von sich selbst intakt bleibt. Und es ist für Alina und für alle, die Ähnliches erlebt haben, wichtig zu verstehen. Diese Aussage, liebe Alina, sagt nichts über deinen Wert aus. Aber sie sagt alles aus über seine Unfähigkeit, Verantwortung zu übernehmen. Alinas Geschichte ist keine Geschichte von Naivität oder Bedürftigkeit. Sie ist eine Geschichte davon, wie Kindheitserfahrungen uns auf ganz bestimmte Beziehungsmuster vorbereiten können. Wie ein Partner, der diese Muster erkennt, bewusst oder unbewusst, zunächst genau das bietet, was am meisten fehlt. Und wie ein langsamer, kaum merklicher Prozess dazu führt, dass man sich selbst verliert, ohne zu wissen, wann das eigentlich begonnen hat. Was Alina heute tut, sich zu fragen, was sie fühlt, was sie will, was ihr Körper braucht, sich zu erlauben, im Bett zu bleiben, wenn sie es braucht, sich dabei nichts vorzuwerfen, was sie ist, das ist keine Kleinigkeit, das ist ein schwieriger Teil, weil man etwas zurückgewinnen muss, das einem so langsam abhanden gekommen ist, dass man gar nicht gemerkt hat, wie es verschwunden ist. Und wenn du gerade zuhörst und denkst, das klingt vertraut, dann ist das vielleicht der wichtigste Satz dieser Folge. Das Bauchgefühl, das du immer wieder weggeredet hast, es hat recht. Hör ihm zu. Danke, dass du auch heute wieder dabei warst. Falls du dich gerade fragst, ob das, was du erlebst, wirklich so schlimm ist oder ob du dir vielleicht nur etwas einredest, genau dafür gibt es meine kostenfreie Ersteinschätzung. 30 Minuten, in denen wir uns deine Situation gemeinsam anschauen, ganz unverbindlich und vertraulich. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Buch dir gerne jetzt direkt deinen Termin. Dieser Podcast existiert, weil diese Geschichten von Betroffenen aus toxischen Beziehungen erzählt werden müssen. Weil sie Menschen erreichen müssen, die sich fragen, ob sie verrückt sind. Und manchmal ist eine einzige Podcast-Folge der Moment, in dem jemand denkt, das kenne ich, das passiert mir offenbar auch. Wenn also dir diese Folge etwas gegeben hat, dann hilf mir bitte, sie weiterzutragen, indem du den Podcast abonnierst, ihm eine Bewertung, natürlich gerne mit 5 Sternen hinterlässt, oder indem du diese Folge mit jemandem teilst, dem sie helfen könnte. Zwischen den Folgen kannst du dir eine kleine Portion Mut in dein Postfach holen. Meine Mutpost, das ist ein Newsletter mit Gedanken, Impulsen und aufbauenden Worten. Und auch dazu findest du den Link in den Shownotes. Und falls du selbst schon einmal überlegt hast, deine Geschichte hier im Podcast zu erzählen, dann freue ich mich auf deine E-Mail unter podcast@narzissmus-coach.de. Wir besprechen vor einer Aufnahme alle Details, die dich interessieren, und dein echter Name bleibt selbstverständlich geschützt. In 2 Wochen gibt es die nächste Folge. Bis dahin pass bitte gut auf dich auf. Alles Liebe, deine Jennifer.